Ja.
Hallo zur dritten Staffel des Zahlensenders. Wir haben keine Kosten gescheut mit diesem Zitat und einer Hommage an Richard Attenborough. Begrüße ich den Phil.
Schönen guten Tag zusammen.
Und ich begrüße den Jan.
Hallo.
Und den Mario.
Ahoi.
Ja, da sind wir wieder mit der dritten Staffel. Vom Zahlensender hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, von Lost.
Haben wir eigentlich Staffeln? Nee, ne? Wir hauen einfach durch.
Wir hauen einfach durch. Was wir jetzt gar nicht so richtig hatten, war eine besondere Folge nach Ende der zweiten Staffel. Das hatten wir ja nach dem Ende der ersten Staffel mit diesen Archetypen. Mhm. Aber vielleicht machen wir das wieder beim Ende der dritten Staffel. Mal gucken, ob mir da was einfällt oder euch. Und deswegen gab es zum Ende der dritten Staffel einfach nur die Bonusfolge Déjà-vu 2, also die verlorene Folge, Lost Episode. Extra, weil der Phil ja in der letzten Folge angesprochen hat, was eigentlich mit J.J. Abrams ist, weil der ja immer so als Man Behind the Curtain von Lost gilt, aber irgendwie doch immer Lindelof und Cues als Autoren dastehen. Extra deshalb haben wir J.J. Abrams dazu verpflichtet, quasi jetzt als Beginn der dritten Staffel das Drehbuch der Pilotfolge davon zu schreiben. Zusammen mit Damon Lindelof. Und ich habe etwas weiter recherchiert, was denn eigentlich mit J.J. Abrams so los ist, weil du, Phil, ja da nachgefragt hast.
Ja.
Das ist eigentlich relativ interessant. Den Pilotfilm hatte er ja gemacht und ich glaube auch sogar Regie geführt. Ja, ziemlich sicher, er hat da auch Regie geführt. Und er hat auch die Gesamtidee von Lost verbrochen und auch Details wie das Intro sich ausgedacht. War dann aber schon in der ersten Staffel mit anderen Projekten wie Alias oder Catch beschäftigt.
Mit Intro meinst du einfach nur diesen Lost-Schriftzug?
Genau, dieses okay. Und den Schriftzug. Kennt ihr eigentlich Alias oder Catch?
Alias habe ich geguckt, ja. Bis zum Ende, ja.
Okay,
hat mir auch ganz gut gefallen.
Okay.
Diese Agentenserie.
Ah, mit Buffy, oder?
Nein.
Nein?
Jennifer Garner war das.
Wer ist Jennifer Garner noch? Ist die blond?
Nein.
Nein, das ist Buffy. Aber Buffy habe ich nie gesehen.
Ja, aber da gab es auch noch eine Serie, wo Buffy einmal Buffy, also sie selbst, und dann noch ihre böse Zwillingsschwester war. Oder nicht? Jennifer Garner.
Jennifer Aniston.
Nee, die ist schrecklich.
Ach so.
Ach, das ist Jennifer Garner, ja, die mit dem Kinn.
Die mit dem
Kinn. Mal wunderhübsche Söhne mit dem Kiefer.
Na gut, also damit das alles über Alias gesagt, muss ich vielleicht auch mal gucken. Catch kenne ich persönlich auch nicht.
Habe ich noch nie was von gehört.
Ja, aber weil der so beschäftigt war schon in der ersten Staffel nebenbei, hat man dann Damon Lindelof hinzugenommen. Und schon bald war Abrams dann in Staffel 1 schon fast völlig weg vom Fenster, weil er dann nämlich auch noch Mission Impossible 3 gemacht hat. Und Lindelof war mit dem, was er da tun musste, dann alleine relativ überfordert und wollte schon alles hinschmeißen, weil er war da ja auch noch ein bisschen jünger und hatte eben noch nicht so viel Erfahrung. Und eigentlich war der Deal ja, dass er das zusammen mit J.J. Abrams macht. Und so kam dann Carlton Cuse dazu, der ja 20 Jahre älter ist fast als Damon Lindelof und also ein alter, erfahrener Hase ist. Und er hat ihn dann überredet, dabei zu bleiben, wenn er dann mit ihm das macht. Und deswegen liegt halt das meiste bei Damon Lindelof und Carlton Cuse. Und seitdem war J.J. Abrams in Staffel 1 wie auch in Staffel 2 eigentlich nicht mehr dabei. In Staffel 3 wollte er dann wieder mehr Einfluss nehmen, hat das dann letztendlich aber nur beim Staffelauftakt gemacht und danach sich eher wieder zurückgezogen.
Der macht das eigentlich ganz schlau.
Ja.
Immer eingreifen.
Immer mal so kurz einen großen Auftritt hinlegen, damit alle die Serie mit ihm verbinden und dann wieder abhauen und die anderen mal die Scherben aufkehren lassen.
Also war der jetzt auch am Anfang dabei?
Genau,
von der dritten Staffel.
Er hat mit Damon Lindelof zusammen das Drehbuch der ersten Folge geschrieben.
Ich finde, da trifft Phil das wie den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, die Scherben aufkehren lassen. Der bombardiert die Insel ja mit Mystery-Boxen, wenn er dabei ist.
Ja, genau, und geht dann einfach weg. Wieder.
Guck mal, wie er aus dem Fragezeichen Ausrufezeichen macht.
Ja, und ich könnte mir halt auch vorstellen, es ist ja ein bisschen komisch, wenn man dann immer wieder so rein wie mit so einem Hubschrauber landet und dann wieder irgendwie so ein bisschen was macht. Und irgendwie, glaube ich, ist es dann für die anderen, die ganze Zeit dabei sind, dann auch ein bisschen blöd, sich dann wieder von dem irgendwas vorsetzen zu lassen, obwohl sie ja ihre eigenen Ideen haben. Und deswegen hat er auch später kaum noch irgendwie Einfluss genommen. Es gibt
ja eben, das meine ich ja. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es wirklich nervig ist, wenn der alle paar Jahre mal vorbeikommt und macht da 100 neue Handlungsstränge auf und geht dann wieder.
Schmeißt ein paar neue Charaktere rein.
Genau. Also er hat auch später keine Folge mehr geschrieben. Und es gibt ein Interview, wo er sagte, bei den letzten beiden Staffeln, glaube ich, er ist genauso ein Fan und schaut die Sachen, wenn sie rauskommen, wie jeder andere Zuschauer auch. Also hat sich da zum Ende hin tatsächlich völlig rausgenommen. Übrigens hat er 2005 den Emmy oder den ersten Emmy für Lost bekommen. Ich glaube für die Regie sogar in dem Pilotfilm. Lost wurde insgesamt für 250 Awards nominiert, halt nicht nur Emmys, sondern auch andere, und hat 57 immerhin gewonnen. Das ist schon eine ganz gute Ausbeute.
Ja.
Ja, so viel zum Fun Fact heute.
Stimmt nur Breaking Bad besser.
Das müsste man mal nachgucken, das weiß ich gar nicht.
Die haben doch jetzt wieder so unglaublich viel abgeräumt, oder?
Ja.
Bei den weil es jetzt halt die letzte Staffel war. Nee, bei den Emmys, oder?
Emmys?
Die waren jetzt die
stimmt. Emmys. Emmys Golden Globe ist, glaube ich, mehr für Filme. Oder nicht? Ich weiß
nicht. Ja, ich glaube auch.
Ja.
Auf jeden Fall ist eins von denen in der Promi-Welt sowas wie ein Untersetzer, damit der Tisch nicht mehr wackelt oder so, glaube ich.
Naja, Emmys sind
wenn man Simpsons guckt.
Emmys sind auf jeden Fall für Serien. Die Zwei Städte heißt die Startepisode von Staffel 3. Auf Englisch A Tale of Two Cities. Der Titel bezieht sich laut Aussage von Lindelof auf die unterschiedlichen Lebensweisen oder Gesellschaftsformen der Losties und der anderen. Was ja auch relativ am Anfang dann zum Ausdruck kommt, worauf sich der Titel bezieht. Der Titel ist außerdem der Titel eines Buches, und zwar des meistgedruckten original englischsprachigen Buches aller Zeiten. Wer hat's gelesen? Niemand, kann ich euch schon sagen, weil es nämlich...
Bibel?
Bitte?
Original englischsprachig.
Ach so, ich dachte, ich habe auch im englischsprachigen meist gedruckt.
Ne, original englischsprachigen. Wusste ich schon, dass es keiner von euch gelesen hat, ist nämlich von Charles Dickens. Ja gut, hätte ja seit der letzten Episode sein können.
Nee.
Nicht richtig.
Und ich weiß nur, worum es da geht oder wie das Buch anfängt.
Harry Potter.
Harry Potter?
Jetzt überlege ich über die meist englischsprachigen Bücher und du kommst mit Charles Dickens und ich denke, Harry Potter ist doch jetzt bestimmt mehr. Entschuldigung, ich muss drüber lachen. Schneid's raus, bitte.
Das kann man ja auch nochmal hinterfragen. Ich habe das nur in der Wikipedia gelesen. Das muss ja nicht unbedingt stimmen. Gehe ich aber mal von aus. Ich kenne das auch nur von Star Trek 2. Da schenkt nämlich Pille am Anfang Kirk genau dieses Buch und Kirk zitiert dann die ersten Worte daraus: Es war die beste aller Zeiten, es war die schlechteste aller Zeiten. Und mehr habe ich mit diesem Buch auch noch nie zu tun gehabt.
Das ergibt ja auch gar keinen Sinn.
Doch, das ist ganz gut geschrieben. Den Anfang habe ich mir heute mal durchgelesen. Können wir ja auch.
Diese zwei Sätze.
Ja, nein, das geht dann immer so weiter. Moment, wo
habe ich. Es war der wärmste aller Tage, es war der kälteste aller Tage.
Ja, so genau so geht das weiter. It was the best of all times. It was the worst of all times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. Und so weiter und so fort. Und ja, wir verlinken das einfach über Google Books.
200 Millionen Copies sold.
Ja, kannst du mal sehen. Und Harry Potter?
Keine Ahnung.
Ja, Charles Dickens hat ja auch ein paar Jahre Vorsprung.
Ach, schon 10 Minuten. Ich wusste ja, dass es am Anfang lang dauert. Naja, neue Staffel. Gut, weiter zur Episode. Die Erstausstrahlung in den USA war am 4. Oktober 2006, in Deutschland am 23. März 2007. Die Episode ist zentriert auf Juliet Burke, was relativ seltsam ist, denn von der hat man vorher noch nie was gesehen, und auf Jack. Vielleicht noch ein paar Worte zu Juliet Burke. Vielleicht kennt ihr sie. Kennt ihr sie?
Nö.
Juliet Burke wird gespielt von, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Kann den mal jemand rausfinden?
Elizabeth Mitchell.
Genau, Elizabeth Mitchell. Elizabeth heißt genauso wie das Boot. Und ist vorwiegend eine Theaterschauspielerin und begabt in verschiedenen Bühnenkampftechniken wie Nahkampf, Stoß, Degen und Dolchkampf. Also nicht zu nahe kommen.
Nett.
Außerdem kennt man sie etwa aus Boston Legal, vielleicht, denn dort spielt sie in der Staffel 1 Alan Shores Ex-Frau, die er aus der Psychiatrie holt, in der sie sitzt, weil sie ihn gestalkt hat. Ja, und zu Jack brauchen wir nichts zu sagen, den kennen wir schon. Trotz Staffelauftakt kommen in der Episode bisher die wenigsten Hauptcharaktere in einer Folge vor. Und um dem Trommelfeuer an Fun Facts ein Ende zu setzen, in dieser Episode wird bisher zum einzigen Mal ein Horn in der Musikuntermalung benutzt. Jetzt reicht's, oder?
Es gibt ja echt für jeden Scheiß eine Statistik.
Ja, und damit übergebe ich zu Phil.
Ja. Dann machen wir doch mit Juliet gleich weiter. Die eröffnet ja die Episode, wo wir die eine von den titelgebenden zwei Städten sehen, nämlich die, also Stadt ist ja eigentlich ein bisschen übertrieben, diese paar Häuser, in denen die anderen auf der Insel leben, weil das ist das jetzt eigentlich zum ersten Mal, dass wir zwei verschiedene Rückblicke in einer Folge haben?
Ich glaube schon.
Ja. Also weil wir haben ja hier den einen Rückblick auf, also den Absturz des Flugzeugs aus Sicht der anderen und dann die normalen Jack-Rückblenden. Und ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es sowas schon mal gab.
Nee, ich auch nicht. Aber was, muss ich gleich schon wieder reinquatschen, was ich, da können die anderen vielleicht was zu sagen, aber man weiß ja eigentlich am Anfang gar nicht, dass das Dorf der anderen ist, oder?
Nee, also so als sie drin sind, überhaupt nicht. Als sie rausgehen, dachte ich, es ist aber ein karibisches Flair. Ist das etwa? Und dann kommt schon der Flugmeister da aus seinem Haus, als das Erdbeben ist.
Mhm. Weil ich glaube,
bei Erdbeben dachte ich erst, okay, vielleicht ist das irgendwo wieder in der Nähe L.A., ne? San Andreas Fault. Aber als sie raus sind und das alles schon sehr dschungelmäßig aussieht, war es klar, dass es auf jeden Fall nicht da ist.
Wobei es so Palmen ja da auch gibt. Aber ich glaube,
ja, aber man kriegt ja wirklich gar keine Hinweise am Anfang. Das wirkt ja völlig. Also man sieht ja da Juliet in ihrem Haus, wie sie,
genau,
keine Ahnung, wie sie Musik hört und irgendwas im Backofen verbrennen lässt.
Genau, und dann Muffins geht sie raus und ihr Mann oder ihr Typ oder auf jeden Fall der mit ihr zusammen wohnt.
Das ist doch mal, Ethan. Oder?
Ja, aber den sieht man da ja noch nicht.
Ach so, stimmt.
Der hängt da ja mit dem Beine. Oberkörper irgendwo drin. Wenn die andere Frau sagt, hat er es immer noch nicht repariert.
Ja, und deswegen haben sie wohl auch Leute genommen, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Dann nur in dieser Szene am Anfang.
Bis eben es vollkommen klar ist, dass es die Insel ist. Aber was ist das für ein Ding? Ich meine, das sieht aus wie ein Centerparks-Resort.
Ja, stimmt. Wie so ein Ferry.
Da ist halt schon das Erste, wo ich denke, fick dich, Abrams.
Naja, das sieht halt aus wie ein Stück moderne Zivilisation in den Dschungel gesetzt.
Ja, und wenn man es mit diesem ganzen Dharma-Zeug zusammenbringt, ist das für vielleicht so diese, wir sind die neue, die bessere Zivilisation. Ja. Das ist doch eins von den Dharma-Zielen, oder?
Ja, haben wir in dem Video irgendwie drüber geredet.
Dass das das größte aller Versuchsobjekte ist, mit dem ganzen Bunker nur als Nebenschauplatz. Oder dass dann sozusagen, damit diesem Dorf nichts passiert, in dem einen Bunker alle 108 Minuten der Knopf gedrückt werden muss.
Möglich.
Man weiß es nicht. Ist ja jetzt eh egal.
Weil der Knopf ist weg. Wahrscheinlich, wir haben ja noch nichts darüber gesehen.
Stimmt, damit geht's ja erstmal nicht weiter, ja. Was ich da auf jeden Fall bemerkenswert fand, war, also die trifft sich da ja mit ihrem Buchclub und dann gibt's dieses Erdbeben und alle rennen raus und man sieht eben, wie das Flugzeug da abstürzt und dann tritt ja auch N auf. Also, wie hieß er bisher? Ich habe den Namen vergessen.
Henry.
Henry, genau. Der ehemalige Henry und jetzige Ben. Was ich da bemerkenswert fand, wie schnell der reagiert. Also, der braucht ja irgendwie nur ein paar Sekunden und schaltet dann sofort um und schickt ja den Ethan und den Goodwin gleich los zu den verschiedenen Absturzorten, damit die sich unter die Gruppe mischen und Informationen sammeln.
Genau.
Hat richtig, aber richtig detaillierte und, ja, was heißt detaillierte, aber klare Befehle, ne? Verhaltet euch unauffällig, ihr seid Leute, die überlebt haben, ne? Findet Sachen heraus, horcht, aber wird nicht aktiv. Und ich will
ja, und hat er das ja von einem Moment auf den anderen klar, also der hat ja nicht lange überlegen müssen und sich erst irgendeine Strategie ausdenken müssen, sondern das kam ja zack, zack, zack. Also entweder war er auf sowas vorbereitet oder das ist nicht zum ersten Mal passiert oder er ist einfach echt schnell.
Ja, ist eine Führungspersönlichkeit.
Mhm.
Vielleicht. Und dann schaltet er auch direkt wieder um, schaut zu der Frau, deren Namen ich wieder vergessen habe.
Juliet,
ja. Guckt auf das Buch, Stephen King ist das, glaube ich.
Mhm.
Harry und sagt, oh, ich bin nicht mehr im Buchclub.
Weil sie sich ja vorher drüber unterhalten hatten, dass Ben dieses Buch total schrecklich findet oder so. Und das ist aber Juliets Lieblingsbuch.
Ja. Haben also auch alle Manschetten vor dem Kerl.
Ja, Dings sah ja auch ganz am Anfang, also als die Folge beginnt, sieht man ja Juliet, wie sie irgendwie vorm Spiegel steht. Und da sieht sie, finde ich, extrem angespannt aus. Schwankt irgendwie so zwischen... Also es wirkt die ganze Zeit so, als müsste sie sich voll zusammenreißen, dass sie nicht zusammenbricht oder anfängt zu schreien.
Ja, sie bricht dann ja zusammen, nachdem dann auch noch ihr Ofen auseinanderfällt, also sie sich verbrennt und so. Ja, also es kommt jetzt schon sehr deutlich raus, dass Ben sowas wie der Chef da ist. Was,
Wobei er ja auch schon mal von noch jemand anderem gesprochen hat.
War er
vor,
das?
Vor dem er angeblich Angst hat.
Ich glaube ja, dass er da von sich gesprochen hat.
Ah, okay, weil ich hatte jetzt überlegt, ob er, von dem die anderen da in dem Krankenhauskomplex geredet haben, ob das Ben ist.
Ja, denke ich, dass er das ist. Und
ja, Ben, das denke ich auch, aber Ben selber hat ja schon mal gegenüber Jack oder Locke, ich weiß es nicht mehr, hat er ja davon gesprochen, dass er Angst hat vor dem.
Ja, aber der hat ja eine Menge gesagt.
Ja.
Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass das letztendlich ein Gag war, dass er natürlich sich meinte mit dem, er ist ein großer Mann. Aber er verzeiht nicht so leicht, wie ich es tue. Sowas in der Art.
Ja, mehr passiert in diesem Rückblick eigentlich auch nicht, finde ich. Also das ist ja auch nur eine Szene.
Mhm. Aber schon gleich am Anfang ein What the fuck-Moment, würde ich sagen.
Ja, fand ich schön, jetzt mal zu sehen, wie die wirklich wohnen, weil das ist jetzt, glaube ich, eine Info, auf die man sich verlassen kann, dass es stimmt und dass es nicht wieder irgendein Fake ist.
Ja. Und der Aufbau der Szene ist genauso wie in Staffel 2 am Anfang, da hat man das Ganze ja aus Desmonds Sicht wahrgenommen. Und jetzt hat man das Ganze eben aus der Sicht der anderen wahrgenommen.
Ja. Und, was mir jetzt erst auffällt, dass du dazu gar nichts gesagt hast, das fängt ja an mit einem Zoom auf Juliets Auge.
Da habe ich schon lange nichts mehr zu gesagt. Stimmt aber, ja.
Ja, gut, dann, wenn ihr dazu nichts mehr habt, würde ich kurz die Jack-Rückblenden abhandeln.
Jo.
Habe ich eigentlich gar keine Lust, auf die einzelnen Szenen viel einzugehen. Aber Tim, du kannst mich ja gerne unterbrechen. Das wird ja als Verlier von dir kommen. In den Rückblenden sieht man, finde ich, nur, wie schwer sich Jack damit tut, die Trennung von, hab ihren Namen vergessen, zu akzeptieren, also von seiner Frau.
Sarah, oder? Ja, Sarah.
Ja, möglich. Also er ist da ja total obsessiv, da hinterher rauszukriegen, wer jetzt ihr neuer Freund oder neuer Mann ist. Und kommt ja irgendwann sogar auf den Trichter, ob das nicht sein Vater sein könnte, der jetzt mit seiner Ex da zusammen ist.
Das wäre so hart. Konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil auch wenn der Vater ein Arschloch ist, aber das ist ja...
Ja, und gibt ja auch keine Hinweise drauf. Also außer, dass Jack halt irgendwie da extrem misstrauisch in alle Richtungen ist.
Ja, ich meine, die Rückblenden sind ja aus Jacks Blick, ne? Und das wird da schon ein bisschen so dargestellt, als könnte es im Bereich des Möglichen liegen.
Ja, also, aber du hast ja an Indizien da nicht so viel. Die beiden sind halt in Kontakt, aber mehr eigentlich nicht.
Ja, aber dass der Vater noch immer ausweicht oder so, ne? Gib mir ein Handy und wer ist das? Und nein, mache ich nicht. Also es wird, finde ich, sehr elegant, diese Paranoia von Jack auf den Zuschauer übertragen. Also
das
heißt
schon,
übertragen? Aber ich habe es auch nicht ganz abgekauft, aber ich habe schon die Zweifel oder die Anlässe zum Zweifeln für Jack da gesehen.
Ja, das ist schon richtig, aber die Handlungen von denen sind, finde ich, also lassen sich alle logisch erklären, ohne da eine Beziehung reinzustecken. Wenn man sich das halt als neutraler Beobachter anguckt und nicht aus Jacks Sicht, dann ist es logisch, wie die alle reagieren.
Ja, Phil, hier könntest du eigentlich wieder intervenieren. Das Ganze hätte man ganz leicht aufklären können, wenn nicht Jacks Vater die ganze Zeit nicht nur gesagt hätte, lass es ruhen,
ja,
genau. Sondern einfach ein bisschen mehr erzählt hätte.
Ja, das stimmt. wobei die Frage wäre, ob Jack das dann akzeptiert hätte.
Natürlich nicht.
Er ist ja schon sehr in seinem, das sieht man ja auch öfter bei ihm, wenn er mal so einen Weg eingeschlagen hat, dann ist er da einfach extrem stur und lässt sich da auch von anderen nichts sagen.
Ja, aber zum Beispiel bei dem Anti-Alkoholiker-Treffen, wo er seinen Vater ihn verfolgt hat und dann sagt, der ist jetzt schon seit keine Ahnung wie lang Zeit trocken und dann, ach nee, warum? Ja, vielleicht wegen einer neuen Frau, und dann sagt der Vater nicht nee, wegen was anderem, sondern der sagt einfach, let it go, lass es ruhen. Weißt du, so von wegen, ist jetzt meine, erst Schwiegertochter, dann Frau, mein Gott, ist das pervers.
Ja, so wirklich komisch, ja.
Also ich verstehe schon, aber ich finde es halt immer, ich verstehe die Beweggründe nicht, aber wenn man ein bisschen paranoid ist, kann man sich in sowas schon reinsteigern.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob er paranoid ist, er ist auf jeden Fall extrem dickköpfig.
Ja, wenn er von was überzeugt ist, dass was so ist, dann ist es auch so. Für Jack.
Ja, und es zeigt sich halt auf jeden Fall ganz deutlich, dass er nicht bereit ist, irgendwie die Trennung zu akzeptieren. Weil er tut ja die ganze Zeit so, als sobald er weiß, wer ihr Neuer ist, dann kann er die Sache auch abschließen und so. Mhm. Aber das ist ja Unsinn. Also.
Ja. Was ich aber an der Rückblende noch entsprechend bewegend finde, ist, dass ja Jack dadurch eigentlich wieder alles zunichte macht, was sein Vater sich jetzt gerade aufgebaut hatte, nämlich, dass er wie lange, 14 Tage oder 3 Wochen oder so, trocken war. Und durch diese Szene da bei den anonymen Alkoholikern hat er sich jetzt gleich wieder total betrunken, sein Vater.
Ja, was ganz schön heftig ist, ja. Also, dass er da auch überhaupt, das hat er ja überhaupt nicht gesehen, dass es für seinen Vater vielleicht auch nicht ganz einfach ist.
Ja.
Wobei die ja eh genug Probleme miteinander haben.
Ja, wobei ich auch gar nicht finde, Jan, du hast ja gesagt eben, das wäre ein Arschloch. Das habe ich in den letzten Rückblenden eigentlich gar nicht mehr das Gefühl. Das hatte ich nur so in der ersten Staffel am Anfang. Aber eigentlich ist der ja immer ganz lustig drauf, dieser Jack Shepard. Nee, wie heißt
der? Also gerade die
Christian Shepard. Ja.
Gerade diesmal fand ich ihn auch gar nicht unsympathisch. Das ist halt einfach ein Typ, der, also zumindest jetzt da am Anfang, der halt selber so einige Probleme mit sich und seinem Leben hat, aber da ja auch versucht, jetzt irgendwie mit klarzukommen und deshalb aber halt auch nicht die Kraft und die Zeit hat, für seinen Sohn da jetzt komplett alle Probleme zu lösen.
Ja, vielleicht hängt bei mir halt immer noch der erste Eindruck drin, wenn als Jack eben noch ein Junge ist und er total betrunken in seinem Büro, wo er in seinem Arbeitszimmer zu Hause hockt.
Mhm. Wo er so sagte, du hast es nicht drauf und so. Ja. Da hat er so den Eindruck sehr stark gemacht.
Irgendwie habe ich immer noch das im Kopf, obwohl ihr natürlich recht habt, dass er sich um seinen erwachsenen Sohn sehr bemüht.
Ja, und in den Szenen, als er mit Sawyer zusammen ist, genau, in der Bar, und mit Anna Lucia, ist er ja auch ganz anders.
Das stimmt schon. Ich sollte ihm eine zweite Chance geben.
Ja, das kann man ja vielleicht noch erwähnen, dass er da, dass Jack dann nach diesem, also er greift seinen Vater ja auch richtig an da bei den anonymen Alkoholikern. Oder ich weiß gar nicht, ob das zweite Mal ist oder ob das ob er den da nur einmal trifft, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber er landet dann ja auf jeden Fall im Knast und wird von, oh Gott, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wird von Sarah da dann rausgeholt, die von ihrem Vater, glaube ich, sogar informiert wurde, dass Jack da jetzt im Gefängnis sitzt.
Von seinem Vater, ja.
Ja.
Und sie sagt ja dann, dass er sturzbetrunken war, als er sie dann angerufen hat. Und das nimmt Jack ja dann auch wiederum mit.
Ja, ist ja gut, dass er wenigstens zur Kenntnis nimmt, dass er da was angerichtet hat. Und scheint, ich weiß nicht, es hört da dann ja auf. Aber es wirkt zumindest für einen Moment so, als hätte Jack da dann eingesehen, dass es zu nichts führt, wenn er in die Richtung weitermacht.
Ja, und dann sieht er ja auch,
die Sache mit Sarah jetzt einfach gut sein lassen muss.
Genau, und er sieht ja da auch dann noch ihren echten Freund. Zumindest
vermutlich. So, sie geht halt mit einem Typen dann weg.
Ja.
Ja.
Ja, aber die Flashbacks,
das wäre das. Ja. Die laufende Handlung auf der Insel. Also wir haben ja aufgehört, wie die anderen ihre Gefangenen praktisch von diesem Steg da weggebracht haben. Richtig?
Genau. Nach dem gleißenden Licht und so.
Genau. Und hier geht es jetzt dann auch direkt mit Jack natürlich auch weiter, der in irgendeiner großen Zelle aufwacht. Dann bisschen hin und her läuft und sich umguckt, weil ich weiß gar nicht, wie man den Raum beschreiben soll. Das sieht alles sehr...
Zelle.
Ich finde, ja, aber Zelle. Es ist ja jetzt keine Gefängniszelle irgendwie. Das ist ja...
Ja, es ist kalt, metallen. Es sieht entweder aus wie ein Schlachtraum. Ein sehr dunkler. Es sieht aus, als wäre es eben aus irgendeinem Horror...
Streit. Genau, da könnte man einen Saw-Film drin drehen.
Ja.
Er rennt Saw-Kulisse.
Er rennt doch dann noch gegen eine Glasscheibe, oder?
Ja, was ich, wo ich mir dachte, das hat er als Schauspieler gar nicht so schlecht gemacht, weil das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, gegen so eine, also gegen eine, ich weiß ja nicht, ob es Glas ist oder Plastik oder was auch immer, aber gegen sowas einfach dagegen zu laufen, als würdest du nicht sehen, dass da was ist, das würde ich, glaube ich, nicht glaubwürdig hinkriegen.
Ist doch ganz einfach, er wusste nicht, dass sie da war.
Ja, ich einfach sagen, okay, Jack, du bist da drin und du musst aus dieser Tür rauslaufen.
Action! Egal was passiert, immer in Character bleiben.
Überzeugend, das war überzeugend. Nochmal.
Das war wie die Szene von Martin Sheen in, wie heißt der berühmte Film mit ihm im Dschungel? Ach Mensch, verdammt.
Was, Apocalypse Now?
Apocalypse Now, genau. Da hat er am Anfang im Hotel so eine Szene, wo er irgendwie blutverschmiert da alkoholisiert an dem Spiegel hängt und in Krämpfe ausbricht und sich überall schneidet. Das war auch echt. Der hatte nämlich da gerade einen Herzinfarkt.
Oh. Überzeugt. Schön. Hat er wenigstens einen Oscar dafür gekriegt?
Halten Sie drauf.
Du machst das gut. Hilf mir! Ja, das wären da auch mit Jack. Wir müssen es nochmal drehen. Keine Angst, die Glasscheibe ist weg. Action.
Ja, also Jack guckt sich da halt so ein bisschen um und ruft auch nach, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt nach beiden ruft oder ob er nur nach Kate ruft, auf jeden Fall.
Nur
nach
Kate.
Auf jeden Fall kriegt er keine Antwort und ist halt allein da in diesem Raum. Und dann klappern wir so nach und nach die anderen beiden auch noch ab. Kate wacht in der Dusche auf, hier mit Mr. Friendly, der ihr, glaube ich, eigentlich nur sagt, dass sie sich hübsch machen soll und ja, duschen, umziehen und schick machen und dass er ihr auch nicht beim Duschen zugucken will.
Was ja nicht sein Typ ist.
Genau, weil das irgendwie ihre erste Vermutung war, dass
ja.
Diese Wilden aus dem Dschungel endlich nur mal eine hübsche Frau nackt sehen
wollen. I won't shower in front of you.
Ach, was vielleicht noch auffällig ist, ist, dass ich glaube, alle drei irgendwie so ein Pflaster auf dem Arm haben.
Mhm. Oder? Mhm. Ja, die haben auf jeden Fall alle drei Drogen gekriegt. Was ich super finde, dass sie alle drei in unterschiedlichen Szenarien wach werden.
Ja, und es hat ja auch jeder über die Folge so erstmal praktisch seinen eigenen Handlungsstrang.
Aber eben
die zugegebenermaßen eben unterschiedlich lang sind, aber.
Na, bei Sawyer, da hat er noch gar nicht gesehen, ob er ein Pflaster hat, oder? Weil er die Ärmel immer unten gehabt.
Okay, ja, gehe ich aber dann einfach mal davon aus, dass die alle, weiß ich nicht, ob die wirklich alle unter Drogen gesetzt sind oder ob die irgendwelche Impfungen gekriegt haben oder so.
Ich meine, es hätte sogar eine Szene gegeben, wo man das Pflaster auch sieht bei ihm und dass die ist aber irgendwie rausgeschnitten worden. Weil. Zu lang oder so.
Ja, dann können wir ja noch kurz sagen, wo Sawyer aufwacht. Sawyer wacht in irgendeinem Tierkäfig auf, also im Freien, in, ja, was, keine Ahnung, ich glaube, der Friendly sagt irgendwann später, dass da Bären drin gehalten wurden.
Mhm. Bären.
Er sagt nicht Eisbären.
Es könnte genau. Aber doch sein.
Es könnte sein, ja.
Ja, dann hätte er schon Eisbären dazu gesagt. Das wäre komisch gewesen.
Warum? Sagt ja auch nicht Braunbären.
Ach, ja, aber okay.
Ja, und Sawyer hat in seinem Käfig so eine komische Apparatur drin, die über die Bären sich anscheinend Futter und Wasser besorgen konnten, wenn sie rausgekriegt haben, wie dieser Mechanismus funktioniert, weil man muss irgendwie, ich glaube, drei verschiedene Mechanismen gleichzeitig auslösen. Ansonsten kriegt man einen Stromschlag, wenn man auf das Nahrungssymbol da auf dieser Maschine drückt. Wo vorhin auch ein Typ war, der nur ein paar Meter entfernt in so einem anderen Käfig sitzt, der ansonsten nicht viel mit ihm spricht, den wir bisher, glaube ich, auch noch nie gesehen haben. Also das ist so ein junger, weiß ich nicht, junger, schlaksiger Typ.
Mhm.
Mir kam der auf jeden Fall nicht bekannt vor.
Nö, den haben wir noch nie gesehen. Ich habe noch einen kurzen Ausschnitt zu, das kommt eigentlich erst später, aber da du gerade drüber gesprochen hast, zu Sawyer und Mr. Friendly und dem lustigen Mechanismus.
Well, you added, I could use a blow dry. Hey, you got yourself a fish biscuit. How'd you do that?
Figured out your complicated gizmos, that's how.
Only took the bears 2 hours.
How many of them were there?
Ja, müssen ja wenigstens 3 Bären gewesen sein.
Ja.
Da musste ich auf jeden Fall sehr lachen.
Ja.
Weil Sawyer so ganz stolz ist, ja. dass er diese Maschine
endlich geknackt
hat. Ja, der feiert da ja auch richtig.
Ja.
Aber was ist denn ein Fischbiscuit?
Das ist, glaube ich, ein Keks aus getrocknetem Fisch.
Es hat ja auch so eine Seelachsfarbe oder so.
Ja, eigentlich Essen für Bären.
Lecker. Genau,
denke ich. Ach so, ich. Ja, natürlich. Würde er Essen ergeben, ja.
Ja. Und ich hatte auch mal ein Rezept, wie man sowas backen kann, was so aussieht, aber ich habe es nie probiert. Also, das war natürlich dann nicht mit Fisch, sondern ein richtiger Biscuit. Ja, wie gesagt, die Szene kommt eigentlich erst später, aber ich weiß nicht, ob du später nochmal drauf
eingehen wolltest. Nö, wär ich, glaube ich, nicht. Ja, aber das macht ja. Das, in der Folge kann man kann man ja eh relativ gut hin und her springen, weil es gar nicht so viel super Enthüllungen gibt, finde ich.
Und weil alle Storys irgendwie für sich sind. Die sehen sich ja alle drei gar nicht. Ja, doch.
Ja, doch. Hier Sawyer und Kate kommen ja dann zusammen. Ja.
Ja.
Ja, gut, dann kann man ja vielleicht Kate kurz direkt dahin führen. Als die fertig ist mit Duschen, wird sie ja an den Strand gebracht von Friendly und ein paar anderen. Die haben da sogar extra so ein, das fällt mir natürlich nicht ein, wie das heißt, also so ein Teil des Weges durch den Dschungel ist er überdacht und am Strand sitzt dann Ben in so einem kleinen
Pavillon.
Und keine Ahnung, das sieht aus wie so ein wie Franzosenfrühstück.
Weißt du, was ich dachte, wie das aussieht? Das sieht aus wie aus irgendeinem alten Bond-Film, wo der Oberst...
wo der Bösewicht...
genau. Ja. Am Strand, hier Christopher Lee als Francisco Scaramanga am Strand oder so. Und dann wird sein Gefangener dann dahin geführt zum Frühstück. So sah das aus.
Ja, und er benimmt sich ja auch so ähnlich, weil er ist ja sehr, sehr höflich zu ihr und bittet sie, sich zu setzen. Und hat ihr da ja leckeres Frühstück hingestellt. Muss ihn natürlich zur Sicherheit anketten, damit hier nichts Schlimmes passiert.
Er weiß ja, was sie kann.
Genau, ja.
Ich dachte da nur, er hat ja bestimmt den Auftrag gegeben, wer da zu denen kommen soll, ne, von der Gruppe. Und dann nimmt er den Doktor, den Sheriff, der weiß, wo die Waffen sind, und eine Frau für sich. Weil ich fand das so ein bisschen komisch, dass sie das Kleid anziehen musste.
Ja.
Aber es hat sich ja dann in die Richtung gar nicht entwickelt. Also er hat dann ja mit ihr, er hat sie jetzt nicht irgendwie angebaggert oder so.
Nee, aber es ist trotzdem sehr verwirrend. Aber der Typ hat einen an der Klatsche.
Ja, er sagt ja auch zu ihr irgendwie, dass er möchte, dass sie jetzt ja noch eine schöne Erinnerung hat, an der sie sich festhalten kann, weil die nächsten 2 Wochen echt scheiße werden.
Ja, und dann guckt sie auch relativ entsetzt.
Ja, das ist halt, das haben die ja, glaube ich, mittlerweile alle geschnallt, dass man Drogen von dem durchaus ernst nehmen sollte.
Habt ihr auch Milch?
Ja, wo können wir denn weitermachen? Jack lernt dann Juliet kennen, während er weiter in seiner Zelle da versucht, einen Weg rauszufinden. Auf der anderen Seite dieser Glasscheibe ist dann eben Juliet zu sehen, die, weiß ich gar nicht, ja, die sich ihm halt vorstellt und so ein bisschen Smalltalk mit ihm treiben will und ihn halt, glaube ich, fragt, was er für einen Beruf hatte und so weiter und ihn einfach ein bisschen ausfragt. Und Jack lügt, glaube ich, bei so ziemlich jeder Antwort.
Und sie will ihm was zu essen bringen.
Genau, was er aber nicht möchte. Also weil sie ja von ihm verlangt, er muss sich dann halt auf der anderen Seite des Raumes an die Wand setzen, damit sie ihm das Essen reinbringen kann.
Und ich glaube, das kommt hier schon, dass Jack irgendwie schon wieder meint, glaubst du, ich bin bescheuert? Und dann sagt sie nämlich, nein, ich glaube, du bist ein Dickkopf. Und das ist
ja genau
das, was man dann in den Flashbacks wieder genau
sieht. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie es bei den beiden weitergeht.
Ich habe dich eben rausgebracht, als du eigentlich noch was über diesen anderen Typen erzählen wolltest bei Sawyer.
Ach so.
Der so mit dem Rücken zu ihm sitzt.
Genau.
Genau, der ihn ja auch gar nicht anguckt und auch erst nicht mit ihm spricht, sondern ihm eben nur irgendwann sagt, ich würde hier jetzt nicht nochmal auf diesen Knopf drücken, was Sawyer natürlich nicht davon abhält, es nochmal zu tun, und der dann einen Stromschlag kriegt. Diese ganze Konstruktion ist, wirkt ja auch einfach wie so ein Experiment, um zu gucken, wie schlau Bären sein können, oder?
Genau, ja, es ist Konditionierung. Wenn die es halt zu oft zu dumm probieren, kriegen die einen Stromschlag. Aber es passt ja zu dem Eisbär-Experiment, also vielleicht waren das die Eisbären da drin. Es passt auch zu dem Dharma-Hai, der unterm Floß entlang schwamm, dass das da eben auch Tierversuchskäfige gibt.
Mhm.
Ja, also ich habe auch sofort gedacht, als klar war, dass das ein Bärenkäfig war, aha, da kommen die Bären also her. Also
warum es dann Eisbären sein müssen?
Ja, was heißt sein müssen? Es sind halt Eisbären.
Ja, aber warum man nicht Bären nimmt, die sich vielleicht auch im Dschungel heimisch fühlen, ne?
Ach so. Könnte
man meinetwegen Panda-Bären da einsperren. Nee, lieber nicht. Panda-Bären.
Panda-Bären sind doch viel zu süß.
Na, das sind die Chinesen dann böse. Ja.
Ja, und damit ist nicht zu spaßen, sagt Mario.
Weil ich letztlich gelesen habe, dass alle Panda-Bären den Chinesen gehören.
Alle Panda-Bären gehören den Chinesen.
Ja, aber
Geburtsrecht.
Echt? Auch wenn sie im anderen Land geboren werden?
Ja, die gehören allen den Chinesen.
Das weiß ich ja nicht. Dann gehören ja auch alle Wolpertinger uns, oder?
Ja.
Ja.
Alle Dackel. Genau, als er da mit dem Rücken saß und irgendwas rumgefummelt hat, dachte ich, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nichts Ekliges, irgendwie so die Arme abgekratzt oder so. Weil das war irgendwie so, Sawyer redet mit dem und der reagiert gar nicht, sondern fummelt da irgendwas rum und je nach Film wäre es dann so, er dreht sich um und hat kein Gesicht mehr oder sowas.
Ja.
Das passt ja gut zu Lost.
Gesichtsverlust.
Nee, was dann passiert ist, finde ich, passt auch super, vielleicht noch viel besser zu Lost, weil der Typ baut sich ja einen Dietrich, öffnet beide Zellen und verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen und es wird nie mehr irgendwas von ihm gesehen.
Nein, das stimmt ja gar nicht.
Also ja, doch, er kommt zurück, weil er es nicht geschafft hat, abzuhauen und dann tragen sie ihn in den Dschungel und dann war nie mehr was von ihm gesehen.
Okay.
Und für den Zuschauer ist so, okay, exekutiert.
Ach so.
Also dachte ich jetzt so, ne?
Sie sagen ja, er soll sich bei Sawyer entschuldigen, weil
er ihn damit reingeritten hat.
Genau, dass er ihn in seine Flucht involviert hat.
Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt umgebracht haben, wären dann eher woanders hingesperrt, damit er nicht mehr entkommen kann. Also nicht mehr so einfach.
Ich bin mir da ja bis jetzt, also natürlich bin ich mir sicher, aber ich weiß, ich war mir damals nicht sicher, ob das wirklich einer ist, der da gefangen war und fliehen wollte oder ob das nicht wieder halt einer von den anderen ist, der über die Tour nur eine Verbindung zu Sawyer aufbauen soll. Um von dem, weil er fragt ihn ja auch so ein bisschen über die Gruppe aus.
Mhm. Okay.
Und ich finde, ja, das kann man bis jetzt
über die Gruppe ausfragt, dass er sich dahin gerne absetzen möchte. Dass er gerne ein Teddy oder ein Absturzi werden möchte.
Mhm. Ja klar, so soll das wirken. Ich weiß aber eben nur noch, dass ich mir damals, weil wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass die anderen sich so irgendwie versuchen, da reinzuschleichen. Und dass es vielleicht einfach ein weiterer Versuch ist, um so um noch an irgendwelche Infos zu kommen, die sie bisher noch nicht haben.
Ja.
Aber das wäre dann schon irgendwie fad. Jetzt schon dann das dritte Mal wäre es dann. Das wäre irgendwann, ja, schon wieder nett. Nichts Spannendes.
Okay. Also ich glaube nicht, dass es so ist.
Naja, ich glaube nicht. Ich sag mal nein. Ich meine, der wurde blutig geschlagen. Opfert sich der Typ, das ist überhaupt auch ein Teenager.
Der Ben macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, als hätte er damit ein moralisches Problem. Und vor allem wirkt er auch so, als hätte er die anderen alle sehr gut im Griff.
Ja, und wenn sich jemand daneben verhält, dann wird er eben entsorgt. Aber dann wird das Problem aus dem Getriebe genommen. Und ich glaube, wie die ihn weggetragen haben und der letzte Typ mit der Flinte auf dem Rücken hinterhergetrottet ist. Aber für mich war es so, ja, wir hatten dich im Käfig, du hast nochmal versucht zu fliehen, das war deine letzte Chance. Aber ich hoffe, ich irre mich.
Vielleicht sieht man ihn ja doch noch irgendwann ohne Gesicht.
Weil er kommt nämlich groß raus, ohne Gesicht.
Ja, alle von denen, du sagst, dass sie groß rauskommen, haben eine Kugel im Bauch oder sonst irgendwas.
Passt nur auf.
Man hat zumindest keinen Schuss gehört.
Und das wäre auch, glaube ich, zu deutlich gewesen für Lost. Und da ist jetzt eben neben dem ganzen Schauplatz, was eine riesen Mystery-Box ist, noch eine kleine. Was ist das für ein Typ? War der überhaupt von Bedeutung? Und wenn ja, was ist mit dem passiert?
Hm.
Und warum saß der in dem Käfig?
Ja, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abwesend.
Ich war da eingeschlafen.
Ja, dann wird ja, nachdem Sawyer da wieder im Käfig gelandet ist, wird Kate einfach in den Käfig gesteckt, in dem der Typ war, dessen Namen wir, glaube ich, gar nicht erfahren. Also der versucht hat zu fliehen. Dessen Residenz übernimmt jetzt Kate. Und mehr passiert mit den beiden in der Folge, glaube ich, auch gar nicht mehr.
Nee, nur ein bisschen geflirtet zwischen Gitterstäben.
Was ich lustig fand,
genau.
Den Fischkeks hat der Sawyer ja rübergeschmissen zu Kate.
Mhm.
Und weil sie ja irgendwie Hunger hatte. Und der hat es ja richtig verschlungen, den Keks.
Ja.
Hat sie jetzt am Strand nicht gegessen? Oder frisst die einfach so viel?
Hat mich auch gewundert. Ja, eigentlich kam sie ja gerade vom Strand.
Ja, aber so richtig gut geschmeckt scheint es ihr ja auch nicht zu haben. Naja, egal. Dann bleibt jetzt ja eigentlich nur noch der Rest von Jack und Juliet übrig. Also Jack willigt irgendwann ein, dass Juliet ihm was zu essen reinbringen darf. Setzt sich, wie verlangt, auf der gegenüberliegenden Seite des Raums an die Wand. Aber, weil wir ja wissen, was er für ein sturer Typ ist, sobald der Riegel von der Tür betätigt wird, springt er halt auf, überwältigt Juliet, bedroht sie, also hält er dann, glaube ich, eine Scheibe von dem Teller, den sie hat fallen lassen, an den Hals oder so, auf jeden Fall irgendwas Scharfes. Und versucht sie dann dazu zu zwingen, ihn rauszulassen. Und dann tritt Ben auf, also der bisherige Henry. Und auch da sehen wir jetzt nochmal, finde ich, dass er bereit ist, dass ihm seine Leute, glaube ich, nicht so viel bedeuten. Nee, wenn er irgendeine Mission. Höhere. Genau. Ja. Weil die beiden stehen ja vor irgendeiner Tür und Jack will Juliet zwingen, die Tür zu öffnen, und sie sagt, kann sie nicht tun, weil sie sonst alle sterben. Und
man könnte auch sagen, oder er ist so überzeugt davon, zu wissen, was passieren wird, dass er bereitwillig blufft.
Ja.
Vielleicht. Das dachte ich auch.
Aber ich dachte
Ben
auch,
Ben, meinst du jetzt?
Ja.
Meine Fresse, ja,
aber,
jetzt ist
aber
er wieder.
Aber er blufft ja nicht. Also als er sieht, wie Jack die Tür öffnet, und Ben weiß ja, was dann kommt, nämlich dann läuft es ja voller Wasser. Dann schlägt der Juliet ja vor der Nase die Tür zu und ja, verriegelt. Also er hat ja nicht mehr versucht, sie mit rauszulassen, was er problemlos hätte machen können.
Ja doch, er blufft schon. Er blufft dann, als er sagt, bring sie doch um, als Jack sie bedroht. Das meine ich. Später,
ja, okay, das
später
stimmt.
Klar, später rettet er
ja,
dann über sich als sie. Geht er kein Risiko mehr ein.
Du weißt ja aber nicht, ob das, also ich finde, das wirkt nicht, als wäre es ein Bluff, sondern als würde das, also der Fan ist jetzt nicht geil, aber meine Güte, wenn es halt passiert, dann.
Ich glaube, dass die beiden sich auch nicht so super verstehen, oder?
Ja, habe ich auch den Eindruck.
Juliet? Hm. Heißt sie so?
Ja.
Und Ben.
Ja, also deshalb fand ich das auch so auffällig am Anfang, wie.
Genau, mit dem Stephen King-Buch.
Ja, und auch wie angespannt Juliet einfach ist. Selbst in so einer Situation, wie sie sich da mit ihrem Buchclub trifft, was ja jetzt nichts Schlimmes ist. Selbst da ist die voll unter Stress, also die scheint da nicht glücklich zu sein. Und die sagt auch, finde ich, ich krieg's jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, aber sie sagt irgendwann zu Jack, dass sie ja genau weiß, wie er sich da fühlt. Dass es sich anfühlt, als würde er aufgeben, wenn er jetzt was zu essen annimmt und so. Also ich finde, es deutet alles so darauf hin, als wäre sie selber mal in der Situation gewesen und würde da jetzt halt dazu gehören, aber eher, weil sie keine Alternative hat.
Doch, macht
doch
Sinn, ja.
Okay. Ja, genau, der Raum läuft dann voller Wasser. Und
da habe ich auch gedacht, also zuerst so, wir können die Tür nicht öffnen, weil wir sonst alle sterben. Da habe ich echt gedacht, mein Gott, schon wieder sowas. Überall, um jede Ecke, hinter jeder Tür ein Doomsday-Device. Und dann läuft eben alles voller Wasser, weil die unterm Aquarium oder irgendwo unter Wasser sind. Da dachte ich, warum schreiben die nicht an diese Tür Aquarium
nicht
oder
öffnen.
Wasser oder sowas?
Ja, aber damit wird auch klar, was das für ein Raum ist, in dem Jack war.
Ja.
Ja, sagt ja, er ja, glaube ich.
Ich meine, da gibt es ja auch noch
selber diesen, dann auch
diesen Stoppknopf. Das erklärt ja, also erstmal erklärt, ne, was das für ein Raum ist, auch die Glasscheibe. Aber es gibt ja auf der anderen Seite der Glasscheibe diesen Stoppknopf zum Wasser ablassen. Warum ja. schreibt man das nicht da drauf?
Fail-Safe-Devices können sie ja einbauen, das wissen wir ja schon, die von der ja. Dharma-Initiative.
Aber die sind unglaublich schlecht in der Beschreibung ihrer Daten. Quatsch-Daten, ihrer Einrichtung.
Mhm. Vielleicht gab es das in einem Orientierungsvideo, das wir nicht kennen.
Also der Raum, in dem Jack war eben ein Behandlungsraum für Fische oder Meeressäuger.
Also ich dachte, das wäre ein Aquarium.
Ja, für die Dharma-Haie.
Ja.
Ja, es ist kein. Das Aquarium ist draußen. Was da drin ist, ist, glaube ich, schon ein Behandlungsraum. Die werden da ja eingespannt mit den Ketten oder mit dem. Nicht mit den Ketten, aber es sind ja auch Gurte oder so. Und dieser Tisch dient dann.
Ach so, und du lässt da Wasser rein, wenn du mit denen da was machen musst. Und wenn du
genau,
bist,
genau.
dann lässt du das Wasser wieder ab.
Ach, dann ist das außen so eine Schleuse oder sowas.
Irgendwie sowas, nehme ich an.
Hm. Ja, das klingt logisch, ja. Ja, im Zuge des Wasserlassens schlägt Juliet Jack dann K.O. und bringt ihn zurück in seine Aquariumszelle, Behandlungsraumszelle, wie auch immer. Und offenbart ihm dann auch, dass sie ganz genau weiß, wer er ist und was er für einen Beruf hat und so, dass die ganzen Fragen, die sie ihm da vorher gestellt hat, dass sie die Antworten darauf schon alle hatte. Dann gibt Jack an der Stelle, was dann glaube ich auch genauso zu dem Flashback passt, wo es so aussieht, als hätte er die Geschichte mit seiner Ex-Frau jetzt überstanden, willigt er ja eben ein, dass sie ihm jetzt Essen bringen kann und so und findet sich mit der Situation, glaube ich, ab, in der er jetzt steckt und akzeptiert einfach die Bedingungen, wie sie sind und dass er das jetzt nicht einfach ändern kann, wenn er sich ganz doll anstrengt.
Und fragt dann noch, ob auch in ihren Akten steht, ob seine Ex-Frau glücklich sei und das.
Genau, weil die hat ja sogar so eine ziemlich dicke Akte, in der angeblich nur Dinge über ihn drin stehen.
So eine bisschen komische Szene kam noch viel früher, als Jack noch in dem Aquarium allein war. Denn da war so eine Szene, so ein Flashback ist dadurch abgeschlossen worden, dass er durch diese Sprechanlage seinen Vater gehört hat, wo er auch sagt,
genau, let it go.
Let it go. Ja. Und das ist auch wieder so eine Frage, hat er sich das jetzt nur eingebildet?
Weil Julia sagt ja, das Ding funktioniert schon seit Jahren nicht
mehr. Ja. Also es wird ja so ein bisschen suggeriert, dass er sich halt gerade an diese Sache erinnert da und dass er sich das vielleicht eingebildet hat.
Ja, ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine letzte Szene, als eben Jack Juliet gegenüber sozusagen kapituliert, trifft diese nochmal auf Ben. Ben bedankt sich, glaube ich, bei ihr keine Ahnung, er sagt ihr auf jeden Fall, hast du toll gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt tatsächlich erst an der Stelle erfahren, dass sein Name Ben ist. Ich habe jetzt ihn die ganze Zeit einfach schon Ben genannt.
Ja,
ich glaube, erst hier fällt sein Name.
Genau. Ja. Genau in der Szene. Und da dachte ich, aha.
Ben Kenobi, nicht Heinz von der Luftfahrtbehörde.
Und ich mal wieder hört dann eine Folge auf mit einem Shot auf Bens Gesicht.
Ja, ich finde aber,
Kenobi
passt irgendwie besser zu ihm als Ben.
Hast du dich da so dran gewöhnt?
Ja, Ben klingt so vernünftig.
Das passt nicht zu der Schlange.
Wobei ich bei Henry immer an Sean Connery denken muss. Okay, wir sind auch schon ganz schön lange dabei. Es hat nichts damit zu tun, dass ich am Anfang so lange geredet habe. ich habe auch nichts mehr, aber dann können wir zur Bewertung kommen. Mario, fang du doch mal an.
16 oder 23. Ich kann mich nicht entscheiden.
Möchtest du einen Aufschub haben?
Ja. Vielleicht kann mich noch jemand überzeugen.
Okay. Dann gebe ich eine 23. Warum eigentlich? Hauptsächlich wegen dem super Intro. Das fand ich total toll damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe.
Diese erste Szene,
genau.
Wie wir den Absturz erleben.
Ja, das fand ich wieder so total wow. Weil man, also ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, das ist irgendwie eine Rückblende. Und es war ja auch eine Rückblende, aber es war halt eine Rückblende auf der Insel. Und dass man auch die ganzen Personen da wieder gesehen hat, Goodwin und Ethan, die dann, und Ben natürlich, die dann nach und nach dazukamen, um das aufzulösen und dann dieses Flugzeug, was über ihnen zerbricht. Und dann wird so rausgezoomt aus diesem Tal.
Ja, und dieser letzte Shot, der war echt schön, auf das Dorf mit den beiden Absturzstellen.
Genau, ja. Genau. Ja, fand ich gut. Ansonsten fand ich natürlich toll, dass jetzt mal was komplett anderes kommt, weil das ist jetzt diese Gefangenschaft da bei den anderen und man sieht ganz viele neue Dinge und deswegen 23. Den Flashback fand ich sogar auch relativ gut, weil ich diese Geschichte da über Jacks Vater ganz gut gemacht fand. Nicht, dass sie jetzt irgendwie ganz schlüssig wäre, weil man kann halt wieder sagen, er hätte ja auch mal ein bisschen mehr sagen können, außer Let It Go. Aber diese.
Wobei ich das diesmal jetzt aber nicht so schlimm fand, wie da diese Szene zwischen
Penny und
Gott, ey.
Penny und
ja,
Desmond.
Genau. Ja. Ich krieg heute keine Namen zusammen. Ja.
ja, genau. Aber ich fand halt diese Konsequenz am Ende ziemlich erschütternd, dass er Jack dadurch jetzt verursacht hat, dass sein Vater wieder sozusagen rückfällig geworden ist. Mhm. Obwohl er das gerade so angefangen hat zu überwinden.
Ja,
ich bleib bei 23. Dann Mario.
Ja, du hast mich überzeugt. Ich gebe auch eine 23. Es war eigentlich eine relativ coole Folge. Der Anfang, also die erste Szene war überhaupt ziemlich toll. War ja mal was. Flashbacks waren, ja. Ich mag Jack nicht mehr so sehr. Deswegen mag ich seine Flashbacks auch
nicht mehr.
Naja.
Ist doch schon die ganze Zeit am Lästern über den.
Ich habe nicht in den ersten paar Folgen von der Staffel 1. Da fand ich ihn noch cool. Ja. Aber die Flashbacks waren eigentlich eh okay. So schlimm waren es jetzt nicht wie die letzten. Ich finde es aber schade, weil als man den Flashback gesehen hat in der ersten Szene von den anderen, da dachte ich jetzt eigentlich, dass jetzt mehr von denen kommt. Also Flashbacks. Also Flashback-mäßig halt.
Also wir haben ja, jetzt eh, glaube ich, die Handschrift von Abrams einfach.
Ja, er kommt und geht. Ja, aber trotzdem hat man ziemlich viel von denen erfahren, beziehungsweise gesehen, wo sie leben, was sie so treiben. Und ja, 23.
Okay, Jan.
23. Eigentlich so ähnlich wie du es eben beschrieben hast. Und mir gefällt eben allein das Setting, also wie das Ganze jetzt aufgedreht wird. Man wird direkt reingeschmissen in diese andere Siedlung und bekommt eigentlich nur häppchenweise Sachen erzählt. Und allein, dass Sawyer in dem Käfig sitzt und Kate erstmal unter der Dusche ist und danach vor Ben vorgeführt wird und Jack die ganze Zeit in diesem Aquarium rumhängt, der Versicherungsvertreter oder wie er da heißt.
Gerichtsvollzieher.
Da als das gibt er sich ja aus. Und mir gefällt das sehr gut, wie die neue Staffel beginnt, eben mit kompletten Bruch eigentlich mit der vorigen. Von der Szenerie her. Und, ja, eine 23.
Ganz kurz will ich noch einwerfen, was mir natürlich nicht gefällt, ist, dass man überhaupt nichts über die Taste und den Bunker erfährt. Aber
dieses
gut.
Leuchten.
Nee, also überhaupt, da ist ja jetzt völlig out of scope. Da geht es ja jetzt überhaupt nicht weiter, was damit passiert ist. Man weiß nur, dass die Quarantäne-Luke an den Strand geflogen ist.
Das fand ich aber nicht schlimm.
Ja, weil es jetzt trotzdem spannend war, aber ja. Willst du jetzt nicht wissen, was da passiert ist? Was mit Locke ist und so?
Desmond?
Also nach der Folge hätte ich gesagt, nein, muss okay. Jetzt nicht sein.
Na gut, dann verrate ich dir schon mal, dass du in den nächsten auch nichts erfahren wirst. Macht ja nichts.
Nein.
Jan.
Habe ich doch gerade schon.
Ach Quatsch, wer ist als letzter dran? Der Phil.
Phil. Genau. Weil als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, hat mir die Also ich hatte die viel stärker in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur daran liegt, dass ich sie halt schon kannte, aber ich fand die jetzt diesmal gar nicht so stark. Also mir haben eigentlich nur die ersten 5 Minuten richtig gut gefallen, diese Szene im Dorf der anderen. Und den Rest fand ich zwar nicht schlecht, aber hat mich alles nicht so vom Hocker gerissen. Also ich fand diese Sawyer-Szene immer ganz witzig, wie er versucht, diese Maschine zu knacken und so. Mhm. Aber das hat mich jetzt alles nicht mehr so vom Hocker gerissen. Und deshalb reicht es bei mir nur für eine 16.
Okay. Unter www.zahlensender.net könnt ihr Kommentare einfügen. Und dann kommen wir zu den letzten Worten. Mario.
Fischkeks.
Ach, fick dich.
Ja, das war durchaus ein lohnenswertes Ziel. Na gut, dann sage ich, ich habe mir was aufgeschrieben. Ach, verdammt. Ach, Jan, mach du doch zuerst.
The Bears did it in 2 hours.
Okay. Ich finde es immer noch nicht. Moment. Das war was mit dem Episodentitel. Ja, keine Ahnung, mir fällt es nicht mehr ein. Ich sage einfach die beste und die schlechteste. Und Phil?
Ich sage Downtown.
Ah, der Song, den man am Anfang hört.
Genau, den Juliet abspielt.
Downtown.
Genau.
Entschuldigung.
Mit diesen Song verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Sollen wir jetzt noch mein neues Mikro testen?
Nein!